freue mich sehr auf unseren nächsten Gast. Sie ist Psychiatrin und Psychotherapeutin. Aber der Grund, warum sie hier sitzt, ist noch ein anderer. Sie sind schon deswegen interessant genug. Aber Sie sind eine der Hauptdarstellerinnen einer Doku-Serie, die man in der ARD-Mediathek sich abholen kann, abrufen kann oder im Hessischen Rundfunk sehen kann, nämlich Akutstation Psychiatrie. Es ist eine Klinik in Hessen. Und weil Sie ja vom Fach sind, mir geht noch nach dieser Satz der Geschwister Pilawa, die gesagt haben, wenn man 5 Jahre, wo man eigentlich so alles ausprobiert, besonders wild ist, verpasst. Und ich kenne das auch aus anderen Gründen. Es bleibt aber etwas, was vielleicht für den Rest des Lebens gar nicht so schlecht ist. Man hat ständig das Bedürfnis, was nachzuholen. Insofern ist in dem Erwachsenen und Älterwerden immer noch auch eine ganz lustige Note dabei. Oder bin ich, oder liege ich völlig falsch? Ja, eine Sehnsucht.
Was mir aus der Geschichte sofort in den Kopf gekommen ist, ist, dass Sie gesagt haben, Ihr Vater hat sich entschieden, an einer Stelle zu sagen, ich lebe jetzt glücklich. Mhm. Ja, also trotz allem, was ich mit Flucht und Vertreibung erlebt habe, ich entscheide, mein Leben wird keine Opfererzählung sein, sondern mein Leben wird von mir gelebt als Handelnder. Ja. Das ist mir sofort hängen geblieben, weil das, glaube ich, eine ganz wichtige Sache ist. Wir können nicht immer beeinflussen, was uns passiert, auch nicht, was wir in der Jugend verpassen. Aber es gibt so einen schönen Spruch, es ist nie zu spät, eine glückliche Jugend zu haben.
Oh, sehen Sie? Ja. Also. Ja. Ich habe das Wichtigste noch nicht ausgesprochen. Hier sitzt Barbara Joost. Herzlich willkommen. Obwohl Sie so kundig wirken, sagen Sie über sich selbst, Sie seien so eine Wald- und Wiesentherapeutin. Was heißt das?
Also eigentlich sage ich, ich bin eine Feld-, Wald- und Wiesenpsychiaterin, manchmal auch Irrenärztin.
Ist das ein Ausdruck, den man noch gebrauchen darf?
Ich sag mal, in den Köpfen der Menschen, die mir gegenüber sitzen und die mir begegnen, die denken ja nicht, ah, das ist eine Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, sondern die denken sich, ich bin jetzt in der Klapse gelandet, da sitzt eine Irrenärztin mir gegenüber. Die haben Klischeebilder im Kopf, dass ich im weißen Kittel rumlaufe. Tatsächlich ist das die erste weiße Jacke, die ich weiß nicht, seit 30 Jahren trage, weil wir halt in Zivil arbeiten in der Klinik. Mhm. Unsere Klinik ist hell und das Verhältnis ist, glaube ich, ein ganz anderes. Wir haben keine Zwangsjacken und bei uns gibt es nicht lange dunkle Flure und Menschen schreien aus irgendwelchen Verliesen. Und wenn Menschen mir das erste Mal Patientinnen und Patienten gegenüber sitzen, dann weiß ich, die haben diese Klischees im Kopf. Und weil ich eine Frau klarer Worte bin, sage ich dann, das hätten Sie sich auch nicht gedacht, dass Sie jetzt heute vor einer Irrenärztin sitzen. Und bestimmt denken Sie sich jetzt, wo ist denn die Spritze versteckt, mit der sie mich gleich ruhig stellt.
Aber ich habe aus Ihrer Doku-Serie etwas gelernt, was ich nicht wusste und auch nicht mehr hätte vorstellen können. Die meisten, die zu Ihnen kommen, kommen freiwillig und nicht, weil sie eingewiesen werden, wie sich das viele vorstellen, dass die irgendwie gewaltsam abgeführt werden und dann in die Psychiatrie verfrachtet werden. Warum kommen die Leute? Was merken die?
Also vielleicht muss man erst mal klar haben, dass ja mein Fach ein sehr breites ist. Also von der Demenzerkrankung bis zur Depression, von Abhängigkeitserkrankungen, Psychosen, Ängsten, Essstörungen. Das ist ja umfasst das komplette Menschsein. Mhm. Und es gibt Krankheits- und Störungsbilder, da merken die Betroffenen selber, ich brauche Hilfe. Also wenn eine Angsterkrankung dazu führt, dass ich nicht mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahre, sondern die Wohnung gar nicht mehr verlasse.
Das heißt, die haben ein inneres Frühwarnsystem.
Ja, dann merken die, sagen die, dass ich bin ja überhaupt nicht mehr in der Lage, meinen Alltag zu bewältigen. Mhm. Oder bei einer schweren Depression, wenn ich noch nicht mal mehr die Kraft habe, mich zu duschen oder einkaufen zu gehen. Also das sind Krankheitsbilder, da merken die Betroffenen selber, dass sie Hilfe brauchen. Leider kommen sie oft aufgrund dieser Klischees über psychiatrische Kliniken viel zu spät. Also wir können gut helfen.
Also eine große Hemmschwelle offenbar.
Eine sehr große. Und das war auch der Hauptgrund natürlich, warum wir, als der Hessische Rundfunk uns gefragt hat, ob sie uns über Monate bei unserer Arbeit filmen dürfen, was ja auch sage ich mal, für ein Krankenhaus ein seltsames Gefühl war.
Und sehr, ein sofort sehr intimer ja Blick ins Leben dieser Patienten.
Ja, ja, und auch in unseres. Ja.
Also deshalb haben Sie gedacht, das könnte vielleicht helfen, andere zu ermutigen, früher Hilfe zu suchen.
Ja, ja. Und also ich finde das Besondere aus meiner Sicht an der Doku, die ja ursprünglich nur auf 3 Folgen angelegt war, jetzt gibt es 10. Mein Chef sagt aber auch, damit reicht's jetzt. Also wir haben unseren
Teil für die.
Das finde
ich schade, wenn ich das sagen darf. Viele Grüße an Ihren Chef.
Ja, danke. Also wir wollten den Klischeebildern einfach unsere Realität entgegensetzen. Und was ich das Beeindruckendste finde, ist, dass unsere Patientinnen und Patienten sofort gesagt haben, wir machen mit.
Obwohl man nicht weiß, ob die das nicht später mal bereuen werden, denn die Bilder bleiben ja. Und der eine oder die andere, die man in ihrer Doku sieht, die wirken in dem Moment nicht so, als ob sie vielleicht den totalen Überblick haben.
Das war auch so. Also es gab erstmal also die Bereitschaft auf Seiten der Patientin war deutlich höher als auf der meiner Kollegin. Mhm. Die musste ich schon noch mal mehr überzeugen. Und wir haben natürlich bei jedem einzelnen Patienten und jeder einzelnen Patientin geprüft. Also sind die entscheidungsfähig in der Situation. Wir haben es im Nachhinein geprüft, also wir haben erklärt, das ist jetzt nicht was, was Oma und Opa mit dir auf dem Sofa angucken, sondern das werden Millionen Menschen sehen. Mhm. Alle Patientinnen und Patienten haben ihre Teile dieser Dokumentation vorab gesehen.
Nochmal abgenommen sozusagen.
Konnten sagen, das möchte ich nicht, die Stelle möchte ich nicht haben. Sie konnten entscheiden, ob sie geblurrt werden möchten oder nicht.
Geblurrt müssen wir, glaube ich, erklären.
Also unkenntlich gemacht werden. Es haben sich fast alle dafür entschieden, kenntlich gemacht zu werden. Genauso wie ihr Vater ja entschieden hat, mein Leben soll nicht von anderen erzählt werden. Ja, als eine Opfergeschichte haben unsere Patientinnen und Patienten entschieden, wir wollen psychischen Erkrankungen ein Gesicht geben.
So, jetzt, wenn Sie schon so erzählen, dann schauen wir auch mal rein in diese
Gerne.
Doku.
Die allermeisten Patienten kommen freiwillig hierher, weil sie das zutreffende Gefühl haben, dass sie Hilfe brauchen.
Da kommt Zwiebelwasser aus dem Wasser her. Oben ist die Küche.
Ich glaube, Sie müssen das Wasser in der Dusche ausstellen.
Der Patient hat eine sogenannte schizoaffektive Psychose.
Schauen Sie mal, da ist Kaffee mit ganz viel Milch.
Können Sie den Kaffee irgendwie rausfiltern?
Den Kaffee rausfiltern, das ist schlecht.
Das war schon bei unserer ersten Begegnung so, dass er auf mein Namensschild geguckt hat. Dann hat er gesagt, ich wäre Lieutenant, weil auf dem Schild ja steht LTD-Oberärztin. Dann hat er entschieden, dass ich hier jemand bin, der was zu sagen hat. Und wenn man in der Klinik was zu sagen hat, ist es besser. Man hört auch auf Gedi, was zu sagen hat.
Müssen Sie nachsichtig mit mir sein, weil ich bin so neugierig auf Sie. Ich hetze Sie jetzt richtig mit Fragen. Kommt es vor, dass zu Ihnen in die Klinik auch Menschen kommen, die eigentlich gar nicht richtig psychisch krank sind, sondern es nur denken?
Ja.
Bei welchen Beschwerden insbesondere oder Störungen?
Also es je jünger und je Social-Media-affiner, umso komplexer sind die selbstgestellten Diagnosen über TikTok, YouTube, Dr. Google.
Zum Beispiel?
Ja, das ist eine Kombi dann immer. Also so in den letzten Jahren ist die Kombi bei den, sage ich mal, unter 25-Jährigen, die selbstgestellten Diagnosen. Ich bin Autismus-Spektrum-Störung, irgendwas mit Trauma, außerdem bin ich depressiv. Mhm. Und ADHS habe ich vermutlich auch noch.
Das haben Sie, glaube ich, alle
eigentlich im Prinzip. Also viele haben es und bei vielen macht es einen entscheidenden Unterschied, auch noch im Erwachsenenalter es zu diagnostizieren, weil auf einmal verstehbar wird, warum manches im Leben so schwer war, wie es war. Mhm. Aber manche sind ganz enttäuscht, wenn ich dann sage, ja, Liebeskummer ist eine scheiß Erfahrung im Leben, ist aber keine Depression. Mhm. Oder es gehört dazu im Leben, dass man einen Job verlieren kann und das macht einen dann aber nicht gleich zu einem traumatisierten Menschen, sondern es sind Lebensherausforderungen, die wir zu bestehen haben und die bestehen wir auch in der Regel. Ja, und nur in Ausnahmesituationen entwickelt sich daraus eine behandlungsbedürftige psychische Störung.
Mhm. Schön, dass Sie das sagen, weil wenn ich so lese, immer mehr psychische Krankheiten heute, dann denke ich oft, vielleicht liegt es auch daran, dass wir einfach aufgeschlossener sind heute und Namen haben für Störungen, die früher gar nicht diagnostiziert wurden.
Klar. Ja. Also in meiner Schulzeit war quasi ADHS noch gar nicht erfunden. Da waren das halt Zappel-Philips und Philippas.
Nicht Philippinen, Achtung.
Ja. Also das ist gut. Also es ist sehr gut, dass offener über psychische Erkrankungen gesprochen wird, wobei das auch nur eine kleine Auswahl ist. Na klar. Also über Psychosen zum Beispiel wird überhaupt nicht offen gesprochen, sondern die werden ja eher mit besonders viel Stigmatisierung und Angst
beschrieben. Komme ich gleich dazu, aber ich wollte Sie fragen, ich weiß dann vielleicht ein bisschen mehr als der eine oder andere, der Sie jetzt zum ersten Mal sieht, können Sie mit Patienten auch lachen?
Ja, natürlich.
Wann aus einer Situationskomik heraus?
Ja, also natürlich sind manche Sachen, die vor allen Dingen psychotische Patientinnen und Patienten oder manische Patienten. Also Manie ist das Gegenteil einer Depression. Ja,
da also
ist
man, hyperaktiv.
Ja, also man braucht keinen Schlaf mehr und man gründet gerade im Kopf geniale Firmen und das ist ansteckend. Also das ist eine ansteckende Heiterkeit bei der Manie, und bei der Psychose sind es halt oft so verrückte Sachen, die man hört.
Sagen Sie mal, was das Verrückteste ist.
Ja, es gibt, also ich hatte mal einen Patienten zum Beispiel, der, wenn er psychotisch war, geglaubt hat, dass er eine schöne 30 Jahre jüngere Frau sei, mit großer Oberweite. So hat er sich selber wahrgenommen. Und dann reiste er in andere Städte und wollte anderen Menschen eine Freude machen, klingelte an Türen und zog sich halt relativ splitterfasernackt aus, weil er gedacht hat, ja, ich gönne euch was. Und hat sich dann sehr gewundert, dass er wurde dann immer zu uns zurückgebracht, weil wir halt für seinen Wohnort die zuständige Klinik waren. Und dann sagte er, Frau Joost, also dass die Polizei und die Geheimdienste mich überwachen, sehen Sie doch schon daran. Ich bin kaum eine halbe Stunde in irgendeiner fremden Stadt, steht immer schon die Polizei da. Und das ist in so einer Situation, da lache ich natürlich auch. Und wichtig ist aber, nicht über die Menschen
sondern
zu lachen.
Mit den Patienten.
Ja, sondern dass ich dann...
Gibt es denn auch regionale Formen des Irrsinns?
Ja.
Zum Beispiel?
Naja, ich sag mal, wenn man zum Beispiel bei einer Psychose, ist ja ein typisches Symptom Halluzinationen. Das heißt Sinneswahrnehmungen, die der Betreffende ganz real wahrnimmt, aber ohne äußere Quelle. Stimmen hören, Sachen sehen. Und wenn man anfängt, Stimmen zu hören, dann stellen diese Stimmen sich ja nicht vor und sagen, guten Tag, mein Name ist irgendwie. Und das heißt, die Menschen versuchen, Sinn zu machen aus dem, was sie da hören. Und meine erste Arbeitsstelle in der Psychiatrie war in Paderborn, sehr katholisch. Da waren es die Jünger Jesu, die sprachen, oder Maria, wenn es eine Frauenstimme war. Ne? Also es wurde in dem christlich-religiösen Kontext erklärt. In Hanau, wo ich gearbeitet habe mit vielen Muslimas und Muslimen, da waren es halt die Dschins oder Töchter und Söhne des Propheten. Und am besten war es eigentlich in der Nähe von Hannover, eher ein säkulares Gebiet.
Sehr.
Da hat mir mal ein junger Mann gesagt, ich bin der erste Ostdeutsche, der von Außerirdischen besiedelt worden ist.
In Hannover.
In Hannover, ja. Da war es also eher Geheimdienste und Filme werden auch, ne, also dass dann die sagen, ja, sie haben doch Matrix gesehen. Mhm. Ja, und manchmal, und welche und
dann Frau Joost, ich habe ja versprochen, dass ich Sie jagen würde, weil unsere Zeit
jagen Sie nicht.
Jagt, aber ich habe noch drei ganz wichtige Fragen. Das eine ist, wie viel Prozent der Patienten, die Sie haben und die dann wieder entlassen werden, können danach ein einigermaßen gutes Leben führen, vernünftiges?
Also das beurteilt ja derjenige oder diejenige, die das Leben lebt. Also ich würde ja nie beurteilen...
Aber was ist denn Ihre Erfahrung?
Sind Nein, ich meine die meisten? Ich meine jetzt, was vernünftiges Leben ist. Ja, also tatsächlich, also es wird immer betont, jeder Mensch kann psychisch krank werden, was stimmt. Jeder, der ein Gehirn besitzt, kann psychisch krank werden, okay. Aber auch wieder gesund. Die allermeisten. Also ich habe unter meinen Patientinnen und Patienten viele, die Vollzeit berufstätig sind. Ich habe eine Patientin mit einer Schizophrenie, die ihr zweites Kind bekommen hat während der Schwangerschaft. Die haben wir halt engmaschig gemonitort. Also das Bild, dass psychische Erkrankungen ein Leben lang bestehen bleiben, immer chronifizieren und dass diese Menschen kein zufriedenes Leben leben können, das ist grundfalsch.
Das finde ich, ist auch eine Ermutigung für Leute,
absolut, die
das Gefühl haben, dass wir aus dem Lot geraten sind. Ja. Starke Frage. Wir hier in Norddeutschland, aber wahrscheinlich nicht nur in Norddeutschland, stehen noch unter dem Eindruck eines furchtbaren Anschlags am Hamburger Bahnhof, Gleis 14. Da hat eine gerade entlassene psychotische Patientin 18 Menschen attackiert, mit dem Messer schwerst verletzt zum Teil. Nach welchen Kriterien lassen Sie die Leute wieder raus?
Also erstmal müssen wir alle wieder gehen lassen, die nicht akut eigen- oder fremdgefährdend sind.
Und das müssen Sie aber beurteilen.
Das müssen wir beurteilen. Das beurteilen dann aber nicht nur wir, sondern das beurteilt ja auch ein Richter. Also in dem Moment, wo wir sagen, wir sehen noch Gefährdungsaspekte, schreiben wir ein Gutachten und dann wird durch eine Richterin oder einen Richter entschieden, ob die das nachvollziehen können, diese Gefährdungen, die wir sehen. Und das ist beileibe nicht immer so.
Also Sie irren da manchmal auch.
Ja, entweder wir irren oder die Richterinnen irren. Aber erstmal ist es so, dass die allerwenigsten unserer Patientinnen und Patienten gefährlich sind. Die größte Gefahr bei psychischen Erkrankungen ist, dass die Betroffenen sich das Leben nehmen. Diese Quote, sage ich mal, der Anteil derer, die mit einer chronischen oder auch schubweise verlaufenden psychischen Erkrankung sich selber das Leben nehmen, ist viel, viel höher als diejenigen, die tatsächlich anderen Menschen was tun. Also das sind Einzelfälle.
Was aber kein Trost ist für die
Nein,
Leute, die da
nicht.
Schwer
natürlich
verletzt
werden. Natürlich nicht. Wir prüfen natürlich, bei einer Entlassung gibt es Gefährdungsaspekte, aber wir können Menschen nicht in den Kopf gucken. Das heißt, wir sind sowohl damit konfrontiert, dass manche Menschen sich nach der Entlassung aus der Klinik suizidieren, als auch, dass wir manchmal dann hören, dass es zu fremdgefährdenden Handlungen gekommen ist. Wir können das ja, aber selbst wenn wir eine potenzielle Gefahr sehen, also wenn zum Beispiel wir wissen, jemand ist ohne Medikamenteneinnahme aggressiv und gefährlich. Und wir würden ihm dringend empfehlen, weiter Medikamente zu nehmen. Und er sagt uns, ich setze die ab, wenn ich entlassen werde. Dann gibt es bis jetzt keine Handhabe zu sagen, ja, aber der muss, ja, wie will man das auch machen? Wer will da jeden Tag hingehen und dem Medikamente reinzwingen? Also es sind Einzelfälle, es sind schlimme Einzelfälle.
Ich muss ein bisschen leider drängeln. Trauen Sie sich eine kurze Antwort zu auf meine letzte Frage?
Ja, kommt auf die Frage.
Mir ist zugetragen worden, dass einige in Ihrem Freundeskreis Sie für ein bisschen gestört gehalten haben in letzter Zeit, weil Sie zwei Lebenswünsche angeblich hatten.
Der eine ist jetzt erfüllt, indem ich neben Ihnen sitze.
Erklären, lassen Sie es stehen, es ist so wunderbar.
Ja. Und der zweite? Und der zweite ist mit Rentenbeginn mit dem Schiff an der Freiheitsstatue vorbeizufahren, das kommt noch, aber eins hat sich auch noch erfüllt, es sind drei gewesen. Ich wollte in Großbritannien sein, wenn die Königin stirbt. Ich war es, also es war Zufall. Ich hatte
Sie
mit dem, es war Zufall, aber tatsächlich hatten wir eine Reise gebucht und zwei Tage vorher ist sie gestorben und ich konnte in Schottland an ihrem Sarg nochmal der Queen die letzte Ehre erweisen.
Frau Joost, wenn Sie nicht zu enttäuscht sind von der realen Begegnung mit mir hier in dieser Sendung. Dann würde ich Sie sehr gerne zu einer weiteren Sendung einladen, weil ich bin höchstens ein Zehntel meiner Fragen losgeworden.
Ja, ich komme sehr gerne.
Es ist sehr, sehr spannend, mit Ihnen zu reden. Dankeschön.
Vielen Dank.